Pünktlich zum Osterfest wird's dunkel bei unseren Freunden Mike und Alex. Inwiefern? Nun, der Festtagsspaziergang führt unsere Freunde nicht etwa an Strömen und Bächen vorbei, sondern direkt auf den Friedhof. Was? Noch mehr Informationen? Na gut, also schön. Eigentlich dachte ich immer, ich sei die ungeschlagene Nummer 1 im Rennen um die seltsamste Sammlung. Doch Mike offenbart bei Zartwig Kruppstahl in dieser Folge exklusiv seine Leidenschaft, Zigarettenschachteln zu sammeln. Außerdem geht es um Ostcola. Für alle Wessis, die nicht wie ich längst integriert sind, in der DDR gab es auch Cola. Keine Coca-Cola, aber Cola eben. Und die ist gar nicht schlecht. Also, Finger aus den Ohren und aufgepasst. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 46.
Ja, hi, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Es ist Sommer, Sonne, Sonnenschein gefühlt. Es ist zumindest schon fast wieder sommerlich warm. So 20 Grad hier fast.
Ostern wird es wieder schön kalt.
Na Gott sei Dank, das verändert ja ganz viel in der Lebensrealität, in meiner zumindest. Das ist, ob da nun Kometenhagel wäre oder Sahara-Stürme, whatever, scheißegal, es ändert nichts.
Ja, also, ich sag mal, Graupel oder Kometenhagel, das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Aber wir bewegen uns ja immer noch im April, ne? Da kann immer noch alles passieren. Genau. Wie letztes Jahr hat es uns natürlich die ganzen Obstblüten kaputt gehauen. Ja, Kumpels von mir aus Japan, die haben mir Bilder geschickt und eine Freundin auch. Da ist jetzt gerade schon wieder richtig geil Kirschblüte. Das sieht natürlich fett aus, ne? Ich habe es nie geschafft, da mal zur Kirschblüte zu sein.
Aber ich glaube, da ist es auch hart überrannt normalerweise. Also ich glaube, die Japaner können es jetzt mal richtig schön genießen.
Ja, ne, das ist ja auch das Krasse, ne? Das ist da auch mitten in den komplett zu betonierten Stadtbereichen da irgendwo, ne? Auch im Großraum Tokio, da fällt überhaupt nicht auf, dass da so viele Kirsch- und Obstbäume irgendwie sind. Und wenn du da langläufst, ist auf einmal alles erblüht dort.
Ne? Ich habe auch Bekannte, die zur Kirschblüte quasi einmal mit der Kirschblüte reisen. Das geht wohl, also weil das sind ja nur wenige Tage, die das wirklich in voller Blüte steht. Und du kannst sozusagen einmal das Land entlang fahren, um diese Kirschblütenwelle mitzunehmen.
Und das endet dann die Reise in der Ausnüchterungszelle der Polizeistation Naumburg beim Kirschblütenfest. Das ist eine üble Veranstaltung.
Das weiß ich nicht. Dahin hast du es schon mal geschafft, ja?
Ja, das ist so, ja, unser anderer Gitarrist Alex, da ist er natürlich mit seinem Studio in Bad Kösen oder so nicht allzu weit davon entfernt. Wenn man da so mit den Musikern in der Gegend mal spricht, die da auch so in dem Coverband-Bereich unterwegs sind, das ist, also man braucht die eigentlich eine Woche lang da nicht ansprechen mehr. Das scheint eine ganz schöne Absturzveranstaltung zu sein, habe ich so einen Eindruck. Also ich selber bin da nur mal nachmittags irgendwo gewesen, da ging's noch.
Ja.
Waren nur so angeheiterte Rentner am Weinstand.
Halt. Apropos Weinstand, ich habe es zum Beispiel noch nie zum Winzerfest nach Freiburg geschafft, obwohl das bei mir ja auch um die Ecke ist quasi. Und so die kulturelle Veranstaltung des Jahres im südlichen Saalekreis quasi. Aber halt auch die Absturzveranstaltung schlechthin. Dann gibt's auch noch Weinwanderungen. Also ich weiß gar nicht, wann das ist. Da läuft man quasi die Unstrut entlang und besäuft sich.
Aber das ist doch alles nur dieses krachsaure Saale-Unstrut-Zeug, oder? Oder Entschuldigung, trockene Saale-Unstrut-Zeug.
Wenn man hier wohnt, dann ist man das halt gewöhnt, ne? Also ich habe das auch erst so richtig realisiert, wie furchtbar der also zumindest so dieses, was man so jetzt kennt, diese typischen Saale-Unstrut-Weine, jetzt mal kleine Winzereien ausgenommen, die kenne ich jetzt nie alle, aber wie sauer und trocken das ist, wenn man mal an der Mosel einfach mal irgendwie entlang fährt oder läuft und da mal was von einer kleinen Winzerei oder so probiert, das ist ja himmelweiter Unterschied im Endeffekt, ne?
Also, wie gesagt, ich kenne mich da ja veranlagungsmäßig überhaupt nicht aus. Also, ich weiß nur, Kumpels, die mal gute trockene Weine haben wollten oder so, die sind da schon auch fündig geworden, ne? Auf jeden Fall, aber ansonsten kenne ich mich eher mit Obstsäften aus. Also, wäre mal ein Tipp für einen guten Apfelsaft braucht.
Ja, hau mal raus. Was ist denn so dein Obstsafthersteller der Wahl?
Also, das ist nicht regional, aber Treutner aus Südtirol. Mhm. Ist echter Hammer. Aber er kostet eine Flasche auch zwischen 6 und 8 und 12 Euro. So.
Was?
Aber das ist krank. Das ist wirklich, wenn du da ein Glas trinkst, das ist unfassbar, wie gut das schmeckt. Also das ist, weiß nicht, also next level. Im Ernst jetzt. Hätte ich nie gedacht. Hab ich irgendwo mal, ich glaube, wir haben da mal in irgendeinem Festival da, nicht beim Freiwild.
Ich wollte gerade sagen.
Irgendwo in Bozen da in der Nähe bei einem Festival gespielt. Da gab das in dem Hotel morgens diesen Saft. Und das hat mich wirklich völlig weggebeamt. Und seitdem bestelle ich mir den ab und zu mal im Internet. Also gibt es auch 1000 verschiedene Sorten. Also ist jetzt überhaupt nicht gesponsert oder so, ne? Und dann gibt es noch einen coolen Öko-Apfelsaft aus der Mosterei in Bad Berka. Den kaufe ich mir so für den Alltag. Auch coole Säfte. Also einfach von Thüringer Streuobstwiesen.
Gut, und wenn man jetzt nicht von Thüringer Streuobstwiesen sich Saft angedeihen lassen kann, gibt es irgendwas, was man so im Handel normal erhalten kann, das du empfehlen kannst oder eher nicht?
Nee, also wenn ich wirklich nicht irgendeinen Edelapfelsaft irgendwo bestellen will bei einer Manufaktur, das sind ja keine Hersteller, das sind ja Manufakturen.
Wo der Saft rausgestreichelt
dann wird. Dann würde ich tatsächlich immer sagen, lieber bei der Mosterei um die Ecke. Ist wirklich so. Da würde ich den ganzen anderen Scheiß, den es da gibt, was weiß ich, HSC, Valensina oder sowas, kannst du vergessen. Also im Vergleich dazu würde ich mir nicht kaufen. Mhm. Nee, weil das ist, als ob du... Ja, Vita-Cola und Coca-Cola trinkt, ne?
Also da im Vergleich zur hiesigen Cola-Manufaktur, oder wie meinst du das?
Ja, da gibt ja, also es gibt ja wirklich, also hier in Thüringen, da aus dem Eichsfeld, da gibt es ja auch noch neuen Springe
das
oder so.
Das ist grauenhaft, das schmeckt absolut furchtbar.
Alten DDR,
genau, DDR-Club-Cola, das kann man ja nicht ertragen, das ist
die
ja grauenhaft.
Die schmecken total super, ja gut, das Du
das schmeckt nach Chemieabfall, ja, Alter. Das ist wirklich, da merkst du so richtig, wo da die DDR drin gesteckt hat in dieser Cola. Das ist.
Oh. Ja, gut, das kann schon sein. Ja, aber keine Ahnung, hast du schon mal eine natürlich schmeckende Waldmeisterbrause gehabt? Also, ich stehe total auf Waldmeister, aber ich, das ist ja irgendwie, das ist so Teil des Waldmeistergeschmacks, dass es irgendwie artificial ist,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und ganz ehrlich, wer in der DDR eine Maracuja-Limonade getrunken hat und gedacht hat, dass da echte Früchte drin sind, da hat die Versorgungssituation völlig überschätzt.
Gab's ja damals echt, also, ja, Maracuja-Limo?
Ja, gab's. Wie hießen die? Miranda? Oder gibt's jetzt auch immer noch? Miranda, Mirinda oder irgendwie so ähnlich hieß die, ja. Und da bin ich auch mit aufgewachsen. Und das in früheren Zeiten, also vorm Krieg, als ich immer mal in der Gerberstraße zu Konzerten war oder so, das ist auch so ein kleines Ritual, dass ich da mal hingehe mit Kumpels und dann trinken wir noch eine Mirinda dort an der Bar.
Mirinda gibt's noch.
Nee, Miranda ist die Meerjungfrau. Mirinda ist die, ne? Limonade.
Mirinda gibt's noch, ne? Das bin ich immer mal wieder drüber gestolpert und dachte,
und
das wäre...
Ich glaube, das ist auch die, wie soll ich sagen, Maracuja-Orangen-Limo von Neuen Springer. Das ist das gleiche Rezept. Mhm. Aber da hast du dann auch so deine Portion Zucker für die Woche weg, ne? Das ist dann schon so. Club-Cola, kennst du das noch?
Ja, habe ich jetzt gesagt. Das finde ich, komme ich auch überhaupt nie ran. Das ist.
Ach, hast du gerade gesagt.
Genau, also genauso wie Neunspring. Das ist, also Club-Cola ist so richtig herb, finde ich. Also vielleicht ist es weniger Zucker drin. Das kann ja sein, dass man einfach irgendwie durch die anderen Konkurrenzprodukte derartig geschädigt ist, dass man mit einem geringen Zuckeranteil, naja, kann, klar, logisch, ne, dass man da überhaupt nicht mehr mit klarkommt. Aber ich denke, das ist so eine Cola, so eine Altherren-Cola, weil ich glaube, dass man so mit, nee, jetzt nicht despektierlich gemeint, dass man einfach mit...
Ich weiß, was du meinst.
Man wird halt ja mit fortschreitendem Alter mehr solchen Geschmäckern zugeneigt. Ne? Genau wie man dann irgendwann anfängt, dass dann plötzlich Whisky schmeckt. So, ne?
Naja, oder? Ich glaube, das ist irgendwie, ja, so das Erste ist, dass du als Kind mal Bier probierst.
Genau.
Und dann, sag mal, wenn man außerhalb der Dörfer wohnt, als Kind für gewöhnlich sagt, nee, das schmeckt nicht. die Dorfkinder, die trinken das, glaube ich, trotzdem.
Da spielt es ja keine Rolle, ob das schmeckt.
Nee, also ich glaube einfach, wenn du dann irgendwann 50 bist, da hast du dir dein Leben lang die Geschmacksknospen schon mit so einer Scheiße abgehobelt, dass dann irgendwann so ein Geschmacksumschwung Aufschwung kommt. Das hat ja, glaube ich, auch viel mit Hormonumstellungen und sowas dann auch zu tun. Also da kenne ich mich zwar überhaupt nicht aus, aber ist ja so, also ich konnte mir auch überhaupt als Kind nicht vorstellen, wie man Zartbitterschokolade essen kann oder so. Es war für mich völlig unvorstellbar. Und jetzt ist es schon ein Geschmack, den man so mal gern hat. Also nicht, wenn man möglichst schnell viel Fett- und Zuckerintus haben will, ne? Dann ist helle Schokolade immer noch das Mittel der Wahl. Aber ich glaube, so zum Genießen, zum im Munde zergehen lassen, so, das konnte ich mir als Kind nicht vorstellen. Aber vielleicht konnte ich mir auch einfach nur nicht vorstellen, Schokolade nicht wie ein Brötchen zu essen, sondern die langsam zu lutschen. Das ist ja für ein Kind auch unvorstellbar. Ja, aber so Softdrinks, also ich bin auf der Seite von Neuen Springe, muss ich ehrlich sagen, ist völlig in Ordnung. Vita Cola natürlich auch. Gibt es nicht auch Mecca Cola oder irgend sowas? Gab es da nicht mal so ein Konkurrenzprodukt?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Die dann auch im Nahen Osten der Coca-Cola Konkurrenz gemacht haben, damit nicht der amerikanische Aggressor.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es hier in meiner Gegend irgendwas gibt oder gab. Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt.
Es gibt, glaube ich, noch Gralsburg oder so. In Saalfeld ist das. Weißt du, das ist so eine richtig kleine Klitsche. Da sehen so die. Sieht wirklich so aus, als ob da die Sekretärin mit einem Tintenstrahldrucker die Etiketten druckt. Hat aber auch
was. Auch, süß, auch süß.
Die haben diese coole Zwischengröße von so 0,5er Flaschen haben die. Mhm. Und das ist natürlich ideal für einen Softdrink, weil so 0,75 ein Liter ist schon ganz schön viel. Und 0,33, das ist dann schon ein bisschen zu wenig. Deshalb bin ich da mal eher so auf der 0,5er Seite. Mhm. Aber was mir noch einfiel zu Weinverkostung, weil du das vorne hattest. Ich habe das mal miterlebt bei einer Weinverkostung in, ich glaube, das war in Ungarn oder so, in einem schönen kühlen Keller, wo sich alle die Wampe mit Wein vollgehauen haben und war super Stimmung. Und dann kamen die raus, draußen 35 Grad. Und das war wirklich, als ob da einer mit einem Baseballschläger an der Tür steht. Und die sind wirklich alle reinweise, mussten sich erst mal hinsetzen. Ne? Also das ist immer so ein Effekt bei Weinverkostung im Sommer. Sehr, sehr spannend und lustig, das dann immer zu beobachten.
Vor allem als Außenstehender, ne?
Ja, was? Absolut. Aber die hatten auch Traubensaft für mich.
Ich wollte gerade sagen, was hast du da gemacht? Also gab es da sozusagen dann auch so verschiedene Jahrgänge mit Traubensaft oder?
Ja, na, die sind da ja vorbereitet. Ich stand dann so mit den 5- bis 12-Jährigen rum und durfte
Kindertisch
schnippen. Die haben ja für Kinder auch immer was vorbereitet.
Mike am Kindertisch, ja, großartig.
Ja, insofern ist da Weinverkostung, ja, die Käsewürfel fielen dann auch aus für mich.
Übrigens,
natürlich.
Hier der Podcast von Casper und Drangsal ist wieder da. Jetzt ist es mit Verachtung, die fangen ab 1. April wieder an.
Oh, hat Casper Langeweile oder was?
Na, vielleicht braucht er mal wieder ein bisschen Fame. Schließlich ist es ja in dieser Szene nicht so, dass du dich da Ewigkeiten oben hältst.
Das ist schon, beim Hip-Hop ist das schon krass, ne?
Ja, im Vergleich zu seiner Hype-Zeit, so 2013 oder so, der hat er ja eigentlich schon lange gehabt, so an Bekanntheit.
Ja, das stimmt schon, ne? Also hat ja auch lange an der letzten Platte rumdoktort, die wurde ja auch nochmal komplett umgekrempelt und Release verschoben und was weiß ich, keine Ahnung, ob er Plattenfirma nicht zufrieden war oder irgendwas, aber also ich halte ihn schon echt für einen talentierten, kreativen Typen. Also der liefert schon Zeug ab, was interessant ist. Also finde ich, ob da natürlich immer die Riesenmasse da drauf steht, im Sinne von Popstar-mäßig.
Ich glaube, das Ding ist durch und ich glaube, er hat sich jetzt so seine eigene Zielgruppe so ein bisschen auch manifestiert. Und,
ich habe so einen Eindruck, da ist er da auch zufrieden damit. Ne? Also das ist ja okay, ist ja jetzt kein, wie soll man sagen, nichts, was sich so anfühlt, als ob man irgendwie auf einen absteigenden Ast ist. Dazu ist da die kreative Qualität immer noch da. Ne? Wenn auf dem absteigenden Ast sein einhergeht mit, man liefert auch künstlerisch.
Aber vielleicht
Scheiße
ist das jetzt mal der Moment, dass man jetzt auch mal hier in den Podcast reinkriegen. War ja immer so gesagt, ja, mal momentan Podcast hat er keinen Bock so, aber wenn er wieder anfängt, dann...
Ja, das wär sicherlich mal lustig.
Ja.
Auf jeden Fall. Ist immer interessant, mit dem zu quatschen. Also da ist auch, es ist auch ein wahnsinniger Musikfreak, ne? Also der hat mega Ahnung.
Der kennt sich super aus. Also das hat man, glaube ich, auch schon mal im Podcast so ganz zu Beginn mal.
Ja, aber es ist ja, wir sind ja schon solche Podcast-Veteranen, ne? Ich hoffe, also, das heißt, ich hoffe, ich habe mir fest vorgenommen, bin mir auch sicher, dass das so passiert, dass wir das auch nach der Corona-Krise durchziehen, wenn alle anderen schon wieder an andere Gestade segeln. So diese Kontinuität. Das ist, glaube ich,
Das ist bei Podcasts sehr wichtig. Ja.
Sehr wichtig.
Ja, du, also an mir soll es nicht liegen. So eine kleine, nette Podcast-Aufzeichnung, so wie wir die machen, ist ja auch mehr Freizeitvergnügen als Arbeit.
Das glaube ich auch. Wie sieht es eigentlich in deiner Taverne aus? Wen hattest du denn da neulich so als Gäste? Da habe ich lange nichts mehr gehört.
Beispielsweise den Christoph, den Bassisten von Jennifer Rostock. Den hatte ich jetzt.
Ach, okay.
The Dark.
Was geht bei denen gerade? Hört man ja auch nicht so viel.
Nee, die sind ja jetzt quasi erstmal weg.
Ah, das gut,
sind
ja das auch war die, mit Ansagen.
Das sind ja auch die ewig Zeit, Zweitplatzierten.
Ach, echt? Na, es gibt so Bands, keine Ahnung, die veröffentlichen irgendwie ihre Platten und machen mit, was weiß ich, mit 3.500 verkauften Platten nacheinander irgendwie 5 Nummer-1-Alben. Mhm. Und dann gibt es welche, die verkaufen, was weiß ich, Zehntausende Platten in der Woche und haben jedes Mal irgendjemanden vor der Nase. Also das ist schon ein ungerechtes Geschäft. Auf jeden Fall. Aber die haben noch nie eine Eins gehabt, ne?
Auch nicht mit dem Abschiedsalbum. Krass. Also, ne, also es ist jetzt nicht so ein direktes Abschiednehmen, sondern es ist so eins, man kommt vielleicht irgendwann wieder zurück. Aber der Christoph, der ist jetzt eigentlich wäre er jetzt als DJ unterwegs, macht jetzt mehr so in elektrische Mucke. War auch ganz spannend. Und ich hatte generell eine sehr, sehr unterschiedlich verteilte Musikerlandschaft diesen Sonntag. Das fand ich ziemlich interessant. Dann hatte ich beispielsweise The Dark Tenor da. Weiß nicht, ob dir der was sagt.
Aha, ja, ja.
Genau, sehr, sehr spannend. Und dann Fichte von Radio Havanna. Vielleicht sagt ihr das was. So.
Ja, da habe ich sogar schon live gesehen. Pauker Studentenclub in Erfurt, glaube ich mal. Wenn ich mich nicht irre. Egal.
Der kandidiert
schon
jetzt,
ganz lange her.
Der kandidiert jetzt für Suhl für die Partei. In der Bundestagswahl.
Was ist denn das, Suhl? Ich kenne nur Suhl von Ghostbusters, den Dämon, der da beschworen wird. Was ist das, Suhl? Ich bin politisch völlig ungebildet.
Suhl.
Suhl, die Stadt?
Ja.
Ich dachte,
er kandidiert für Suhl, also für die Partei in Suhl. Die Partei. In Suhl.
Ich habe verstanden, da kandidiert für die Partei Suhl.
Nein, für die,
also, dass
die
es Partei, eine Partei die, gibt, die Suhl heißt.
Die Partei.
Ah. Nee. Hilfe! Ach so, alles klar. Na, da hat er ja so gut die absolute Mehrheit so gut wie sicher in Suhl, oder? Also da, ich glaube.
Na, schwer gegen die AfD.
AfD 49%, die Partei 51%. So schätze ich da die Kräfte. Ja,
2,5% gehen noch auf die SPD irgendwie.
Ja, wahrscheinlich. Das sind welche, die außerhalb arbeiten.
Ja, nee, genau. Also das ist halt, das fand ich jetzt zum Beispiel Sonntag ganz interessant. Und nächsten Sonntag ist die Antilopen-Gang beispielsweise da. Also ich will das ja auch ein bisschen offener gestalten. Ne? Also es geht ja nicht nur um Metal und vor allen Dingen Dudelsack-Rock. Na, immer nach meinen Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich reinkriege, den ziehe ich da auch rein in diesen Suhl. Was reimt sie auf Suhl?
Weißt du, wie das klingt? Wie so eine, ich habe neulich so eine Tierdoku gesehen, da gibt es so eine Falltürspinne, heißt die. Die zerrt alles so in ihr Loch.
Ja. Das ist ein mieses Viech. Ein absolut mieses Viech.
Auf jeden Fall, so klingt das. Aber ja, ist doch cool. Die Antilopengänge hat doch der eine jetzt irgendwas mit Kunstfreiheit gemacht,
Dan,
oder? Ja, okay.
Und Danger Dan ist übrigens großer Stallion-Fan.
Die Band?
Ja, ja.
Echt, wo erkennt denn der Stallion?
Ja, und das ist halt der Joke und da bin ich jetzt mit denen quasi ins Gespräch gekommen. So, weil ich nämlich die offizielle Werbung von Check Your Head oder wem das war gesehen habe und da hatte der ein Stallion-T-Shirt an. Und da habe ich gesagt, ey, geile Sache, Dan. So, und da sind wir uns.
Da habe ich auch, geile Band. Auf jeden Fall. Atmet 80er, würde ich sagen.
Genau, und das hat er eben auch gesagt, dass er da drauf abfährt, so auf diesen 80er-Charme. So.
Naja, man hat, also es gibt ja, keine Ahnung, wenn du dir irgendwelche schwedischen Bands oder skandinavische oder so, die auch so einen auf 80er machen, das ist dann so ein bisschen zu aufgesetzt irgendwie, ne? Aber da ist es wirklich.
Du musst das auch leben, also. So, ne? Also du kannst es nicht nur besingen und instrumental verarbeiten, du musst es halt irgendwie leben, ne?
Naja, gibt es Alpha Tiger eigentlich noch?
Nee, die haben sich aufgelöst.
Echt? Das war auch eine ganz lustige Band.
Ja,
aber da war es schon auch ein bisschen drüber, fand ich. Aber waren live sehr, sehr unterhaltsam. Aber jetzt sind wir hier richtig, richtig in die Sparte abgedriftet.
Apropos Abdriften, ich glaube so dieser Neo-Thrash oder wie auch immer man das jetzt nennt, dieser Hype ist auch schon wieder durch. Das war so ein paar Jahre, war der ziemlich groß. Da gab es ziemlich viele Bands, die da irgendwie was
Ach so, ja, keine Ahnung, von Toxic Holocaust bis was weiß ich alles, so diese Sparte.
Ja, beziehungsweise eben so dieses neu aufgelegte Heavy-Metal-Feeling, so, wenn du verstehst, was ich meine, so 80er nochmal neu aufleben lassen wollen, ob das nur Thrash ist oder Heavy-Metal.
Glam-Rock, ja, ich finde, das hat whatever. Ganz oft, also das kenne ich auch, aus der Hardcore-Szene, da gibt es auch oft so Oldschool-Bands, die dann klingen wie Minor Threat oder Youth of Today oder Chain of Strength und wie sie alle heißen. Und das ist beim Metal so ähnlich, ne? Da sind dann irgendwelche 16, 17, 18, 19-jährige Kids, die solche Bands gründen. Und vor der Bühne stehen dann irgendwie so Anfang 40-jährige Typen und feiern das komplett ab. Und wenn die Typen dann Mitte 40 oder Anfang 50 sind, sind die Kids dann schon lange weitergewandert und interessieren sich meistens überhaupt nicht mehr dafür. Das hat dann irgendwie so, ich weiß nicht, warum ich mir von einem, also das klingt total bescheuert, aber warum ich mir von einem 18-Jährigen irgendwie erklären lassen muss, was Oldschool-Hardcore ist oder True-Metal oder weißt du, was ich meine? Mhm. Das hat immer so ein bisschen was Verzweifeltes, finde ich, von der Fanseite her. Ne? Nicht von den Kids, finde ich geil, dass sie sich auf sowas besinnen und dann solche Mucke machen, aber so, dass dann dieser komplett jugendliche Überschwang, der ja bei vielen dann leider doch nur eine Phase ist, von denen, die dabei geblieben sind und vor der Bühne sind, so aufgesogen wird, als wäre es forever.
Endlich weißt wieder richtige Musik. Super.
Ja,
super.
Das ist so. Es ist so, ja klar, aber ich meine, gut, so aus dem im Sinne von Jungfühlen oder so, als die 18, 19 waren, standen vor der Bühne, waren die Musiker ja auch 18, 19, die da auf der Bühne standen. Ne? Nur jetzt bin ich Hornbuckel alt und die Musiker sind jünger, die alten Reminiszenzen dann bringen. Das ist ein komisches Gefüge, da habe ich oft drüber nachgedacht.
Ich frage mich, ob das der normale Lauf der Dinge ist, dass man das Jugendgefühl oder die Kultur und die Kunst, die man in seiner Jugend gefeiert hat, wie in einer Schneekugel einschließt, sich aufbewahrt und da keine großen Einflüsse von außen mehr reinlassen kann. Also ob das irgendwann...
Ja, es ist ein schönes Bild. Das hat aber auch sowas von... Das hat fast so ein bisschen dementen Anstrich, oder?
Außerdem schneit es ja an der Schneekugel. Ist ja jetzt nicht eine sommerliche Badelandschaft oder so, ne? Es ist ja doch schon irgendwie ein...
Ich habe auch schon Sommerlandschaften in der Schneekugel gesehen.
Sandsturm! Ah!
Sandsturm, nee, Sandsturm, aber Ascheregen habe ich schon mal gesehen. Ja, kein Scheiß.
Geil.
Kein Scheiß, das war so eine Schneekugel in, wo habe ich denn die gesehen?
Das also wenn ich Toxic Holocaust oder sowas wäre, dann würde ich das doch mit atomarem Regen irgendwie machen, so mit Neongrün.
Ja, das war, ich habe so. Das irgendwo, ich glaube in Thailand oder irgendwie, wir waren da irgendwo in Asien auf Touren, in irgendeinem Land habe ich das auf so einem Markt gesehen, das war wirklich so eine Atomwüste-Landschaft mit Atompilz im Hintergrund.
Geil.
Und es sind so schwarze Flocken, konntest du runterrieseln lassen.
Das hätte ich natürlich, das hätte ich auf jeden Fall gekauft. Das klingt ja großartig.
Hätte ich, keine Ahnung, wäre ich bei Sodom, ich hätte da 500 Stück bestellt in China, Nuclear Winter drunter geschrieben und bam.
Ne? Du bist aber auch ein gerissener Geschäftsmann.
Hast den nächsten, ja, anders machen das ja Rammstein mit ihren Gimmicks auch nicht. Das ist alles nur made in China und deshalb gibt es auch immer. Gab es schon mal irgendeinen komplett hochwertigen, sauteuren Rammstein-Release, wo nicht hinterher irgendwelche Entschuldigungen kamen, weil die Qualität so scheiße war?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch die Dildos von Rammstein nie ausprobiert, also von daher kein Plan.
Nee, den Dildo-Koffer, nee, den habe ich auch noch nicht in echt gesehen.
Also in echt gesehen schon, den gab es im Müller in Halle, aber es sind halt einfach ein paar Dildos in einem Koffer. Also
verstehe ich irgendwie auch nicht. Nee, aber gerade irgendwelche Boxensets oder so, da gab es oft immer hinterher irgendwelche Entschuldigungen und Nachlieferungen und muss ja auch immer so der Preis stimmen.
Ich muss sagen, ich bin irgendwie jetzt auch früher ein riesiger Fan von Limited Editions und Boxsets und so weiter gewesen, weil man sich ja irgendwie darauf einbildet, dass man da irgendwie was ganz Besonderes bekommt oder ganz besonders dann wirkt oder so, whatever, ich weiß es nicht, warum überhaupt. Ne, einfach, weil das sich besonders anfühlt. Aber am Ende des Tages, es ist doch eigentlich Scheißdreck. Es ist doch eigentlich, also egal, was da drin ist, man braucht es doch nicht.
Es ist völlig Käse und es passt halt auch irgendwie null ins Regal. Ne? Eine stinknormale Platte, die schiebst du da rein.
Ja.
Und es ist auch als Band total wichtig, CD, als Metalband zumindest, CD in einem stinknormalen Jewel Case zu veröffentlichen, ja, weil es total viele Sammler gibt, die das in ihre Jewel Case Sammlung einpassen wollen, ne? Und da passt kein Digipack rein, da passt kein Mediabook rein,
oh,
da
doch, passt doch,
kein Digipack passt, rein.
Doch, doch, Digipack passt,
nee, ja. Also gibt Leute, denen passt das nicht. Hm. Die wollen das, dass das gleich aussieht. Oh Punkt.
Gott. Oh Gott, oh Gott.
Und die bestellen das Jewel Case. Ja, wir sind hier in Deutschland. Ist einfach so, da muss in der Schrankwand muss das ordentlich aussehen. Und deshalb verkaufst du nach wie vor einen Haufen Jewel Case CDs. Also es ist wirklich enorm. Und ich bin auch so ein bisschen weggekommen von diesem, ja, limitierte Boxen bestellen oder irgendwie, da bestellst du die 2 Monate vor dem Release-Datum und 2 Monate nach Release-Datum ist die mit 50% Rabatten Nuclear Blast Shop immer noch zu haben, weißt du, da kommst du dir dann auch irgendwie verarscht vor. Das ist so, hast du eine Lieblingsbox, so ein Release, den du gern mal wieder vornimmst und wo es Spaß macht, das aufzumachen und anzugucken oder irgendwie so? Also da habe ich wirklich nur 1 oder 2 Boxen und der andere Rest...
Also,
den höre ich mir als MP3 an und da liegt irgendwo rum als Sammlerstück.
Also, ich habe ja diese Riesenbox von Guns N' Roses. Dieses Mega-Ding für 1000 Euro. Das ist vielleicht, also das ist die einzige, wo ich sage, das sieht wenigstens noch was aus und das kann man irgendwo hinstellen. Aber selbst die steht im Karton in der Ecke, weil ich keinen Platz für sowas habe. So, es ist halt, ich bin jetzt auch nicht der Guns N' Roses-Fan. Das war halt so eine Kooperation, da haben sie mir den Scheiß zugeschickt. Da habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das jetzt halt mal. Ist ja ein spannendes Thema irgendwie. So eine kranke Box. Was ich immer gut fand, waren die Sachen von Nuclear Blast, wo es dann eine riesige Fahne dazu gab. Also nicht nur so eine normale Fahne, wie also so eine ganz dünne A1-Fahne, sondern so ein 2-Meter-Ding. Also quasi, wo du deine ganze Wand damit einmal runter beflacken konntest.
Weiß ich gar nicht. War das mal ein Ding? Ja,
das war mein Ding. Das war mein Ding. Da habe ich die Soilwork, die Panic Broadcast, weil das ein geiles Motiv war, einfach mega farbenfroh und total cool in der Wohnung hängen. Und dann von Sonata Arctica Days of Grace, das letzte gute Sonata Arctica Album und das beste, weil es einfach operettenartig gemacht, also es ist großartig, wirklich ganz wundervolles Album. Ich hatte von Destruction mal so ein Boxset, das war tatsächlich aber auch tatsächlich relativ schnell vergriffen und da bin ich auch öfters mal drauf angesprochen worden, von Devolution, das Boxset. Da war so ein limitierter Gürtel dabei und da bin ich öfters mal drauf angesprochen worden, auf den Gürtel. So von mir, krass, du hast den Gürtel und so. Der hat genau ein halbes Jahr gehalten. Das war übelster Frums, also war richtiger Müll, den die da verkloppt haben. Ja, wenn wir jetzt so über Box setzen, ist eigentlich ein spannendes Thema. Ich hatte von Blind Guardian At the Edge of Time, hatte ich die Pyramide, weil ich mir immer vorgenommen habe, ich kaufe mir immer die größte und ausführlichste Version von irgendeinem Blind Guardian Album, die rauskommt. Und das war halt eine fucking Spritzgusspyramide, die 2-mal kaputt ankam, weil sie einfach, also du musst dir vorstellen, du hast halt die Pyramide und da vorne einen Drachen, der da so draufsteht. Und der war halt immer abgebrochen. So, und dazu gab's Münzen, warum auch immer, also kannst du halt zum Einkaufen gehen benutzt. Münzen und dann halt, keine Ahnung, was da noch irgendwie dabei ist, war eigentlich völliger Schwachsinn für 100 Euro, keine Ahnung, also steht in meinem Jugendzimmer im Regal, fängt Staub, ja, sinnlos. Und dann habe ich noch von allen möglichen Bands, beispielsweise von Epica, von Blind Guardian, dann aber auch diese Earbook Version heißen die, glaube ich, wo du quasi so ein großes Buch hast mit mehreren CDs und Versionen und allem drum und dran.
Das sind Earbooks, genau. Ja.
Habe ich dann noch so Versionen von Epica, war eins sogar ledergebunden. Jedenfalls, das waren so die Sachen, die ich mir da gekauft habe. Ich habe da früher aber tatsächlich auch von Computerspielen mir die Limited Editions geholt. Und das Coolste, woran ich mich gerade noch so erinnere, was in so einer Limited Edition mal drin war, das war von einem Strategiespiel, Rise and Fall, Civilizations at War war das. Großartiges Spiel, an dem das Entwicklerstudio pleite gegangen ist, weil sie einen fehlerhaften Kopierschutz benutzt haben, der unter Windows Vista nicht mehr ging. Also das war dann einfach in dem Moment, als alle auf Vista umgeschaltet haben, nur unter XP spielbar.
Okay.
Verloren. Die sind halt einfach pleite dran gegangen. Es war also wirklich eines der besten Strategiespiele, die ich je gespielt habe, weil du in den Ego-Modus gehen konntest, um einen heldenhaften Anführer quasi in der Ego-Perspektive zu spielen. Also Julius Caesar oder Kleopatra oder whatever, sowas halt. Ne? Also du hattest so ein Basebuilding-Strategiespiel zusätzlich mit diesem Ego-Ding. Also es war super. Und da gab es ein Fanshirt dazu und da waren Tourdaten hinten drauf, aber sowas 333 Issos oder sowas.
Ja, ja, ja.
Großartig, okay. Also große antike Schlachten im Endeffekt als Tour-T-Shirt gemacht, das war super.
Wow, genau, das ist schon cool. Ja, es gibt schon tolle Boxsets, aber wenn du, ich sag mal, jetzt nicht solche Sachen wie die ganzen Roses-Box oder irgendwie, wenn du da einen Endpreis von 1000 Euro hast, dann kannst du ja auch ein bisschen was machen, ne? Woran diese ganze Scheiße im Moment immer krankt ist, und es geht das ja eigentlich auch nicht anders, ne? Du sitzt da, willst eine coole Box machen, sitzt mit deiner Plattenfirma da und da ist so das, das allererste, was das eingrenzt, ist, okay, wir dürfen da nicht über, was weiß ich, 40 Euro oder was weiß ich, Verkaufspreis gehen, weil ist dann ein bisschen zu teuer, kaufen dann noch weniger Leute und zählt für die Charts über die 40 Euro sowieso nicht drüber.
Ich dachte, ne? 50 waren es.
Ja, oder 50, das wird immer mal geändert, aber auf jeden Fall hast du da so immer so eine aktuelle Grenze, wo es nicht drüber gehen sollte. Na, ich kann mich erinnern, es war irgendwann mal 39,90, ich weiß nicht, was es gerade aktuell ist. Naja, dann stehst du da, dann soll die Box natürlich auch international irgendwohin verschickt werden oder so, ne? Weil das natürlich auch Sammler aus aller Welt bestellen. Da fällt dann schon mal weg, dass du bestimmte Sachen aus Holz oder was weiß ich da total schwer reinmachen kannst wegen irgendwelcher Einfuhrbestimmung in irgendwelchen Ländern. Dann darfst du, erinnerst dich zum Beispiel, was das für ein Riesending war, als die eine Limited Edition von der letzten Tool-Platte oft nicht verschickt werden konnte, weil da Akkus und Batterien drin waren.
Ja.
Das darfst du, solche Sachen darfst du dann irgendwie auch nicht verschicken. Ja, und im Endeffekt, also die banale Realität ist, wenn man nicht eine total geile Idee hat, und so sehen ja auch die meisten Boxsets aus, 90% der Bands oder Plattenfirmen, die sitzen da mit einem Werbemittelkatalog und gucken da, was sie da für 99 Cent Artikel das Bandlogo draufdrucken können. Das wird bestellt, meistens ist es Plastikscheiße, weil wie gesagt, es darf nicht aus Holz sein, Metall oder so, sollte auch nicht zu schwer sein. Und T-Shirts ist auch schwierig, ne, weil dann natürlich Leute sagen, Mädels sagen, nee, ich will lieber einen V-Ausschnitt, die andere sagt, nee, ich will lieber einen Crewneck.
Tagesproblem,
und
nee,
die
Tagesproblem,
Ärmel passen mir nicht. Und warum gibt es keine 8XXL-Shirts oder warum habt ihr nicht XXXXS und was weiß ich, da hast du dann 40 Boxsets, wenn du das dann irgendwie bundeln willst, also dann lieber das T-Shirt einzeln zur Box verkaufen und nicht in die Box rein. Mhm. Wenn du ein Basecap verkaufen willst, muss die Box relativ groß sein.
Damit Gürtel ist eine gute Idee, habe ich schon mitbekommen.
Sind relativ teuer. Also da bist du dann bei der Herstellung, du musst ja auch sehen, wenn du dann, keine Ahnung, 5000 Boxen machen willst oder so und willst da einen Gürtel reintun, wo schon allein die Gürtelschnalle dich in der Herstellung 10 Euro kostet oder so, du als Plattenfirma dafür so ein Gimmick gleich mal 50.000 Euro Produktionskosten rausballern willst, muss dann schon eine Band sein, die auch eine 1 in Charts machen kann, ne? Dass man sowas ausgibt. Also da, man ist da total limitiert, ne? Und diese Box soll, jede Band will, dass die Box das geilste ist und ist noch nie da gewesen. Keine Ahnung, aber in den Werbemittelkatalogen, du kannst da, was weiß ich, du kannst da eine beschissene digitale Wetterstation branden lassen, wenn du willst, und da irgendwie reinhauen oder so. Und da kommt auch wirklich ganz schön viel Schrapel auf den Markt. Und wenn man nicht einen totalen, wie soll man sagen, eine richtig gute Idee hat, was auch zum Thema der Platte passt, ne? Also keine Ahnung, bei unserer Wanderer-Platte da irgendwie ein Kompass mit, ne? Bandlogo oder das so, sowas passt irgendwie. Ja, ne? Ja, ja. Oder bei Veto eine Trillerpfeife für die nächste Demo oder irgendwas. Das ist ja, das liegt ja auf der Hand, aber das hast du
natürlich nicht immer. Beim letzten war so eine Samenbombe dabei, ne?
Da war eine Samenbombe dabei, ja, eine Pflanzensamenbombe. Ja. Ja. Ne? Also gab natürlich auch viele Leute, die fanden das witzig und haben gefragt, ob wir da benutzte Wichstücher reintun bei einer Samenbombe. Aber ja, solche Fragen kriegst du dann im Internet.
Ich habe im Handel gesehen, es gibt auch Unkrautbomben, die du einfach bei deinem verhassten Nachbarn in den Garten werfen kannst. Ja, ja.
Ja, also im Sinne des Insektenschutzes, warum nicht? Ne? Also Unkraut definiert sich ja, was weiß ich, also in einem, ist auch eine schöne Blume Unkraut eigentlich auf einem monokulturellen Feld. Ne? Also von,
ja, von, ja. Nee, aber von das, daher. Da ist sowas wie Brennnesseln und keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also so Sachen, die
sind. Ja, wir hatten eine Samenbombe. Wir hatten überlegt, ob wir zum Beispiel so ein Selbstbauset für ein Vogelhäuschen oder sowas. Bombe. Ist auch super, gibt super geile Sachen, ne? Aber ist halt irgendwie auch relativ random. Ja. Ja. Aber ist natürlich schön. Also wir haben total viele Bilder geschickt bekommen von den Leuten, die irgendwo da einen schönen Blumenstrauß haben wachsen lassen in irgendeiner Schale oder so. War schon cool. Aber so bei Boxsets, also ich habe ein Boxset, was ich immer noch gerne nehme. Das sind diese wahnsinnig aufwendigen Dinger, die immer die Ocean raushaut. Mhm. Ne? Wirklich mit akademischen Zertifikaten zu irgendwelchen Fossilien, die da drin sind.
Echt?
Ne? Krass. Und so, ja, also das sind schon wirklich coole Sachen, die sich dann auch, weil es auch Spaß macht, das vorzunehmen und sich anzuschauen. Oder ich habe auch diese Agent Orange Box von Sodom aus den 80ern. Das war so eine, von so einer Filmrolle, so eine Aluhülle. Und da sind Picture Discs drin, ein Schweißband, glaube ich, noch und ein Plattenteller. Ist mittlerweile ein richtiges Sammlerstück. Also die geht auch ganz gut weg bei eBay so. Ja, wie gesagt, ich sag mal, diese Werbemittel-Katalogboxen, das haben ja die Hip-Hopper, haben das ja zur Blüte getrieben. Ja. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile irgendwelche Boxen, wo Sexpuppen drin sind und was weiß ich für Sachen. Gibt schon kranke Sachen, aber oft ist es halt wirklich richtiger Schrapel. Das hat so ein bisschen was von, weiß ich nicht, Losbude auf dem Jahrmarkt. Weißt du, wo du für 25 Euro irgendein Item kriegst, was du im 99-Cent-Laden wahrscheinlich für 1,50
bekommen hättest. Ich finde das halt auch relativ, also ich persönlich könnte das jetzt nicht meinen Zuschauern, meinen Fans, also denen, die vielleicht potenziell interessiert sein könnten, das jetzt als irgendwie den krassen Mehrwert zu verkaufen, so von wegen, ey, kauft die limitierte Fan-Edition, weil dann geht's euch besser oder so, keine Ahnung, whatever, weil... Also sagen wir mal ganz ehrlich, ein Sammlerwert wird fast nichts davon jemals haben, weil es halt wirklich nur Scheiße ist. Und da muss er schon irgendwie zufälligerweise eine Box von jemandem kaufen, der irgendwann ein richtiger Weltstar wird oder so, dass dir das echt irgendwas bringt. Also solange es preislich nicht irgendwie ausgeglichen ist, relativ.
Ja gut, Sammlerwert hat es ja auch wirklich nur, wenn du das nicht wie den Destruction-Gürtel trägst.
Ja, ja, das ist klar. Ja, logisch, logisch.
Und das ist halt, mittlerweile ist das Sammelpotenzial bei solchen Boxen, wie gesagt, ne, die sind dann oft einen Monat nach Release dann für ein paar Prozent off im Sale oder irgendwie, ne, oder dass man merkt, okay, da hat Nuclear Blast bei dem Sabaton Panzer vielleicht doch 1000 zu viel hergestellt. Die Leute, die den dann für 100 Euro mehr vorm Release gekauft haben, die werden sich das nächste Mal dann wahrscheinlich schon überlegen.
Ganz schlechtes Zeichen.
Ja, deshalb weiß ich nicht. Also wir haben immer so einen Anspruch bei einer Box, da müssen die Leute dann wenigstens so ein Schmunzel haben, ne? Schmunzeln haben. Und wenn wir da jetzt bei der letzten Box einen Obstbeutel oder so einen Brotbeutel dabei hatten, wo statt of Truth and Sacrifice of Fruit and Sacrifice drauf stand oder so, dann ist das ja noch.
Wenn's was lust, cool. Ja, auch wenn es irgendwie lustig ist, ne? Das hat natürlich auch noch was Positives irgendwie.
Ja, gibt auch, was weiß ich, ne, irgendwelche kruten Black Metal Bands, die da in ihre Boxen Rasierklingen reinmachen und DIY draufschreiben und hast du nicht gesehen, sich dabei irgendwie cool vorkommen, aber das ist natürlich.
Das machen relativ viele, dass CDs mit Rasierklingen rausgehen. Was ich tatsächlich ganz gut fand, jetzt vom ganzen drumherum, ne, ist natürlich diskutabel jetzt, ob das ein schönes, gutes Zeichen ist, aber von passend zum Design, passend auch zur Auffälligkeit vom Branding her. Arch Enemy haben damals, als sie noch mit Angela Gossow unterwegs waren, wann waren das, 2011 oder so? Das war Chaos Legions Zeit, haben die Armbinden rausgegeben. Quasi bei Konzerten haben die mit Armbinden geworfen. Ich weiß nicht, ob es die auch als in der Box gab oder so. Und da ist dann halt auf so einem Festival jeder Zweite mit so einer Arch Enemy Armbinde herumgelaufen, was halt ein einzigartiges einzigartiger Merchandise-Artikel war, weil welche Band hat Armbinden jemals rausgegeben? So, also hat jetzt jeder, egal was er irgendwie, also oft Leute, die jetzt keine Arch Enemy Fans waren, hatten dann halt einfach eine Armbinde um, weil guck mal, eine Armbinde. So,
ja, also Richard Kruspe Fans, die rennen seit 20 Jahren mit roten Armbinden rum. Deshalb fand ich das von Arch Enemy damals nicht ganz so. Bei denen fand ich, die hatten mal, glaube ich, ein Boxset, da war eine Sturmhaube dabei oder so. Mhm. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Das ist irgendwie so, ja. ist dann schon relativ radikal, aber fand ich so als Statement für Riot-mäßig irgendwie, fand ich das eigentlich ganz gut. Ich glaube, Maroon hatten mal ein limitiertes Boxset, das waren, da hatten die irgendwie einfach von Russen so alte Munitionskisten waren das.
Geil.
Da haben die das war gar nicht in der Box, sondern die Box selber war das geile Item. Das fand ich eine coole Idee. Aber da musst du halt auch mal Glück haben, dass du entsprechend irgendwo mal an einen Händler kommst, der da mal einen Schuppen aufgemacht hat von jemanden, wo man sowas gefunden hat, was dann halt auch wirklich ein altes, authentisches Item ist, ne? Und nicht irgendein China-Schrapel, der da gerade im Suezkanal im Container feststeckt. Also, das habe ich mir so gedacht bei der Evergiven, na, wie viele Boxsets Veröffentlichungen müssen jetzt verschoben werden, weil die China-Container nicht in Europa ankommen mit den Items für die Musikboxen. Also, das kann durchaus passieren. Also, halte ich für ein gutes Szenario. Gut denkbares Szenario.
Apropos einzigartige Items, hast du es eigentlich mitgekriegt, dass Lemmys Asche in Patronen an seine Freunde verteilt worden ist? Doro hat auch eine.
Patronen, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwie gehört, dass so Bälle aus seiner Asche oder jedenfalls Portionen von seiner Asche an bestimmte Freunde verschickt
wurden. Nee, in Patronen. In Patronen.
In Patronen. Ja. Das ist doch cool.
Ja, also ich habe jetzt auch gesehen, dass gestern hat Doro was gepostet, dass sie halt auch so eine Patrone gekriegt hat. Ich finde die Idee, finde ich ja halt irgendwie ziemlich niedlich.
Ja, ich weiß aber auch nicht. Also ich bin eigentlich nicht so esoterisch veranlagt irgendwie, aber für mich hat das so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man so Überreste oder Remains von einem Menschen so auseinander, das hat immer irgend so was Seelenzerreißendes für mich. Weißt du, was ich meine?
Aber wenn du durch deine Freunde und durch deinen, also quasi durch den Kontakt mit diesen Menschen gelebt hast irgendwie. Ich meine, Lemmy war ja wohl auch ein relativ einsamer Mensch so für sich. Und wenn das wirklich so, wenn das halt sein Leben war.
Absolut, nein. Also ich will das nicht verurteilen. Ich habe immer nur so vor Augen, keine Ahnung, so Fluch der Karibik mäßig, weißt du, dass da irgendwie jemand
nicht zur Ruhe
kommt, wenn noch ein Teil fehlt und das nicht alles irgendwo zusammen ist. Aber am Ende ist es, wie Lemmy zumindest, wie er immer erzählt hat, in seinen Kopf kann ja keiner reingucken, aber wie er mal erzählt hat, kümmert der sich ja um seine Asche, ein Scheiß, ne? Das sind seine weltlichen Hinterlassenschaften und der hat wahrscheinlich nicht dran geglaubt, dass da noch irgendwas kommt. Insofern ist es ja schon so ein bisschen, ja, reliquienmäßig, ne? Also ich finde es sehr, sehr religiös und katholisch eigentlich für Motorhead, muss ich ehrlich sagen. Also wer weiß, wahrscheinlich hätte man auch auf dem Hellfest beim Lemmy-Schrein noch einen Fingerknochen von ihm drapieren können oder so.
Ja, na, es hat ja auch, also Heldenverehrung im Metal hat ja auch schon fast was Religiöses, das ist ja schon so.
Ja, absolut, absolut. Und bei Lemmy auch völlig zu Recht. Ne? Es ist natürlich auch schön, wenn man was hat, woran man sich erinnern kann. Und ich finde es da fast ein bisschen schade, dass das öffentlich geworden ist. Mhm. Also ich fände es irgendwie poetischer, wenn das wirklich so ein inner Circle von Freunden ist, der da mit Lemmy verbunden ist und der es nicht nötig hat, damit rumzuposen. Sondern das ist einfach nur Lemmy und ich. Weißt du, so ungefähr so dieses Gefühl, das glaube ich. Aber er ist schon auch ein bisschen ein Schlitzohr. Ich glaube, da hat er auch noch ein bisschen mit der Verfügung an seiner Legende gestrickt. Das glaube ich schon auch.
Ich denke auch nicht, dass man so weit kommt, ohne gewisse Steps in seinem Leben irgendwie auch durchzuführen. Ne? Also der ist ja nicht durch Zufall da angekommen, wo er angekommen ist, oder?
Klar, aber sich dabei natürlich immer irgendwie treu geblieben. Ne? Das ist ja das Schöne, oder zumindest nicht in eine Position begeben, in der er nicht machen konnte, was er wollte. Mhm. Ne? Dahin zu kommen, dass es was bedeutet, wenn du die Asche von jemandem zugeschickt, keine Ahnung, wenn meine Asche jemand zugeschickt kriegt oder so, da denke ich, ja, super, und Blumen jetzt damit düngen oder was soll ich damit anfangen? Das bedeutet ja wirklich was, das ist ja eine Reliquie. Ne? Und aber ich fände es poetischer, wenn das unterm Deckel geblieben wäre und man das als Freund von Lemmy da jetzt, ich weiß jetzt, soll jetzt nicht gegen Doro sein oder
nee,
so.
Sagt ne? Ja, aber die Frage ist ja, ich meine, wenn es sowieso rausgekommen ist, naja, egal. Wie willst denn du beerdigt werden? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht in deinem fortgeschrittenen Alter?
Nee, und ich hab da auch so ein abergläubisches Gefühl, wenn man über sowas redet, dass es dann nicht mehr lange geht.
Oh, Mike, dann lass unbedingt drüber reden, ey. Das ist
Ich habe da zum Beispiel, keine Ahnung, Melanie Thornton, kennst du die noch?
Ja, das ist die abgestürzt ist, ne?
Die abgestürzt ist. Die hat eine Woche vorher in einem Interview darüber geredet. Die hat gesagt, man muss sich immer bewusst machen, es kann so und dann kann es vorbei sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt von jedem, der tragisch ums Leben kommt, von dem fischen die ein Interview-Schnipsel raus, wo eine Woche vorher drüber geredet
hat. Weil es aber vermutlich jeder irgendwann mal bespricht, das Thema. Vor allen Dingen, wenn es gerade darum geht, dass man im Hype ist, dass man Erfolg hat und dann natürlich gefragt wird oder genau diese Reflexion natürlich bringen muss, so von wegen. Also,
ja, das ist jetzt, erfolgreiche Menschen werden in der Richtung schnell philosophisch. Ne? Ja. Das ist ja auch meine Theorie, wie unser Freund Xavier Naidoo, der viel zu lange nicht erwähnt wurde in unserem glorreichen Podcast, zu Gott gefunden hat. Es gibt einfach für ihn keine andere Erklärung, wie er mit dem Mist so reich und berühmt werden konnte. Und es muss ein Gottesgeschenk sein. Das ist die Erklärung für mich, dass er sich das irgendwie nicht anders erklären konnte. Und es ist ja auch so eine, ja, vielleicht so eine Art Verlustangst, die man damit bekämpfen will, dass man eben dankbar ist. Irgendjemanden, einer übergeordneten Entität, sagt man da wo. Ne? Aber ich weiß nicht, also ich philosophiere über sowas nicht so gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Lars Joran Petrov, der da auch schon im Interview erzählt hat, was auf seinem Grabstein stehen soll oder so. Das ist natürlich, Nietzsche war es, glaube ich, der hat ja gesagt, so den Sinn des Lebens ins Jenseits verlagern, nimmt dem Leben den Sinn. Und das ist so ein bisschen für mich so die Maxime, ne? So jetzt das Hier und Jetzt mit einem Planungshorizont bis zum Mittagessen, auf das ich mich freue heute.
Also bei mir soll bitte nicht stören draufstehen. Das finde ich ganz.
Bitte nicht stören.
Das finde ich ganz smart.
Ah, okay. Na, ich habe mal, das ist wirklich wahr. Ich glaube in England gibt es einen Friedhof. Das ist, glaube ich, von einer Klosterschule oder irgendeinem Internat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war da jahrhundertelang eben so Lehrer und Nonnen und was weiß ich so von diesem Internat bestattet auf dem Friedhof. Und da gibt es ein Grab, das ist dort mitten auf dem Hauptweg. Genau in der
Mitte. Auf dem Hauptweg?
Auf dem Hauptweg.
Warum?
Und da ist die Story wohl dazu, das ist der ehemalige Hausmeister, der da irgendwie 50, 60 Jahre lang Hausmeister war. Und da war wohl auch ein bisschen creepy oder so und den haben alle gemieden. Und er hat verfügt, dass wenn im Leben alle um ihn einen Bogen gemacht haben, dass sie das im Tod auch machen müssen. Und er möchte bitte genau in der Mitte vom Hauptweg beerdigt werden, dass die Leute weiter einen Bogen um ihn machen müssen.
Das ist ja traurig.
Ja, aber ist eine schöne Anekdote, so stadtführermäßig, glaube ich. Also solche Sachen gibt es auch bei meiner Oma in der Nähe, habe ich dir schon mal erzählt, da ist Familie Rambo begraben. Das finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz amüsant. Mal über den Friedhof schlendern und so die Namen und die Lebensdaten. Und das sind ja auch manchmal
Sachen. Ich mache das auch gerne. Das ist
also wo mein bester Kumpel begraben ist daneben, da ist auch ein Grab. Das sind irgendwie zwei junge Leute, die haben das gleiche Sterbedatum und sind so, weiß nicht, so um die 20 Jahre alt gewesen. Mhm. Und auf dem Grabstein steht echte Liebe. Keine Ahnung. Also das klingt wie so ein Hymnsong, weißt du?
Ja.
Also keine Ahnung, was da die Story dahinter ist. Aber da denkt man dann schon drüber nach. Und es ist eigentlich ein schöner Gedanke in dem Fall nicht, dass manche Leute, merkt man, die haben sich da schon Gedanken gemacht, okay, wenn jemand an meinem Grab vorbeigeht, will ich dem Wanderer sozusagen einen Gedanken mitgeben. Wenn das von einem Grabstein ausgeht, zusammen mit Lebensdaten oder irgendwie so, das finde ich schon.
Oder am besten oder gleich noch mit einem Bild.
Ja, na, das ist schon, das finde ich auch krass, ja, wenn dann. Aber es gibt natürlich auch Grabsteine, vor denen steht man und dann hat man auch in der Nähe vom Grab, meine Oma ist ja auch 100 geworden, ne, wenn du das auf dem Grabstein siehst, das ist dann schon beeindruckend, wenn du an solchen Lebensdaten vorbeigehst und ganz in der Nähe ist noch ein Grab von einem Mann, der ist, glaube ich, muss jetzt lügen, ich glaube, der ist 105 Jahre alt geworden, ne? 1800 und noch geboren und dann ein Wahnsinn. Ne? Also wenn man dann sowas sieht, dann das hat der, man weiß nicht, was der in seinem Leben oder so erlebt hat, aber das hat dann schon so eine Erfüllung irgendwie und da schwingt dann auch gar keine Trauer mit, wenn man da da bei sowas ist, ne? Im Gegensatz, wenn man da an der Sektion mit alten Kindergräbern vorbeiläuft oder so, das ist dann halt so richtig creepy, ne? Wo wirklich Gräber sind, wo teilweise nur ein Datum draufsteht. Das ist schon, ich habe aber auch schon Grabsteine gesehen, weiß ich nicht, ob das dann Schwaben sind oder besonders geizige Leute. Da ist der Ehepartner im Grab und auf dem Grabstein steht schon noch die lebende Ehefrau mit Geburtsdatum drauf und es ist nur das Sterbedatum noch nicht eingemeißelt.
Okay, das ist wirklich gruselig.
Ja, also gibt's.
Wirklich, das ist ja wirklich gruselig.
da sind es wirklich. Ich bin ja per Besitzurkunde Eigentümer von mehreren Gräbern, ne, von meinem Vater, meiner Oma und so weiter, ich das bei uns in der Familie händle. Man denkt immer, man kann das irgendwie gestalten, wie man will, ne? Aber wir sind ja in Deutschland nach deutschem Recht, Bestattungsordnung und Friedhofsordnung und was weiß ich, Bestattungsgesetz, was für Vorgaben du da hast, das ist totaler Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich leichter, ein Atomkraftwerk zu bauen, als ein Grab so anzulegen, wie du möchtest, ne? Mit so und so viel Prozent müssen bepflanzt sein, da sind Steine nicht möglich, da bitte nur Erdgräber, nee, unter dem Baum geht nicht, weil ist eine Urne.
Und vor allen Dingen, wie viel das kostet, das Ableben im Endeffekt, ne? Ist ja eigentlich auch schlimm, dass du dann die letzten Jahre deines Lebens dafür sparen darfst, dass du sterben kannst.
Ja, das ist ja auch eine ganz miese Versicherungsmasche, ne? Dass gerade alte Leute, die so gestrickt sind, weil ihre buckligen Kinder sich nicht mehr um sie kümmern oder sie sich verstritten haben oder so und dann in Einsamkeit über ihr Ende sinnieren. Das ist ja wirklich, also die Versicherungsvertreter sagen immer, da musst du mit dem Sargdeckel klappern. Also, so heißt das wirklich in der Versicherungsbranche. Habe ich mal einen Bericht drüber gesehen. Na, klopper mal ein bisschen mit dem Sargdeckel und dann hast du hier eine Sterbegeldversicherung und da nochmal, sie wollen doch niemanden zur Last fallen und gibt es dann schlimm. Am Ende sowieso nur Streit und gucken sie mal und das sind 20 Euro im Monat und da braucht sich dann keiner Gedanken machen und ist für alles gesorgt. Brauchen sie sich nicht mehr. Es ist für alles gesorgt. Und da ist schon, naja, das ist dann, Sargdeckel klappern, wie gesagt.
Tja, das ist dann die ganz untere Schiene der Versicherung.
Absolut. Aber ich bin wirklich gern unterwegs auf dem, gerade auf dem klassischen Friedhof in Weimar oder historischen Friedhof.
Der ist super schön, ja.
Super cool. Und da gibt's wirklich, da gibt's auch einen Grabstein, den habe ich schon ein paar Mal fotografiert, aber ich habe es irgendwie immer wieder gelöscht, weil ich Angst habe, da irgendwie von einem Geist verfolgt zu werden. Nee, das ist ein Grab von einer Frau. Man kann auch gar nicht mehr lesen, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ihr Profil, oder nicht Profil, es ist eher ein Porträt in Marmor gemeißelt. Und der Marmor, der ist so schwarz angewittert, ne, verwittert. Und das sieht wirklich mega, mega gespenstisch aus. Also wirklich richtig cool. Hätte ich eine Gothic-Band, wäre das Cover auf jeden Fall. Ne? Also wirklich
ist es
so
eigentlich, ist es eigentlich normal, so über Friedhöfe zu streichen, Mike?
Also beim historischen Friedhof, das mache ich oft wegen, einfach aus historischem Interesse. Ne? Da gibt es ja mittlerweile auch coole Apps, dass du weißt, wo wer liegt und wer das ist und wer das überhaupt war und so. Und da gibt's wirklich viel zu entdecken, ne? Und
TripAdvisor für einen Friedhof quasi.
Auch in der historische jüdische Friedhof in Erfurt kann ich auch empfehlen. Oder in London, Highgate Cemetery, warst du da schon mal?
Nee.
Karl Marx besucht, Grab von Karl Marx. Da gibt's auch einen historischen Teil, der nicht mehr in Betrieb ist sozusagen. Das ist so ein alter viktorianischer Friedhof. Und da mal eine Führung zu machen, es ist der absolute Hammer. Du denkst wirklich, du stehst original in einem Dan Seagrave Plattencover.
Krass, okay.
Das ist unfassbar fett. Also wirklich richtige Mausoleenstätte. Also das ist wirklich eine richtige Nekropole. Ne? Dieser Friedhof und schon so grün zugewuchert, ne? mit einem Haufen Ivy, Efeu, sorry, das sollte jetzt nicht kosmopolitisch kommen, mir ist das deutsche Wort nicht eingefallen. Hammer, also da kann ich jedem empfehlen, meine Führung mitzumachen und da gibt es auch einen Haufen richtig coole Anekdoten. Ich meine sogar, bei der Führung hatte der Typ die Story von diesem Grab mit dem Bogen drum machen erzählt. Also das ist nicht auf dem Friedhof, aber das hatte der Führer, glaube ich, dort erzählt, wenn ich mich nicht irre. Also ja, und da mal vor dem Grab von Karl Marx zu stehen in London.
Ich war schon am Grab von James Joyce. Das ist tatsächlich in Zürich. Und der Grabstein ist quasi eher auf einer Bank sitzend. Du kannst dich quasi neben ihn setzen.
Ach, okay.
Was auch total cool ist. Genau, und dann in Prag auf dem Wüser Rad, da ist ja sozusagen der Nationalfriedhof irgendwie. Oder
zumindest. Ist auch, wo Kafka ist da?
Ich weiß nicht.
Da ist auf dem jüdischen Friedhof.
Ich wollte gerade sagen, der liegt da, glaube ich, nicht, aber Mucha liegt auf dem Wüser Rad.
Ah, okay.
Genau, ja. Und ich glaube, Petrich Smetana liegt da, glaube ich, auch.
Also der jüdische Friedhof in Prag habe ich auch mal eine Führung gemacht. Da hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, diese Führung jüdisches Prag gibt es da extra. Das ist total
das habe ich jetzt schon, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht, tatsächlich. Und war jetzt quasi während Corona in Prag und da waren wir quasi allein auf dem alten Friedhof. Und da kann man sich auch mal die Zeit lassen. Normalerweise sind halt so viele Menschen, dass du da lang gedrängt wirst. Weil es ist ja nicht viel Platz, du kannst ja nur im Gänsemarsch da langlaufen. Und da hast du halt wirklich mal genug Zeit, um dieses Feeling aufzunehmen. Du hast ja da dutzende Schichten teilweise übereinander, weil die ja nur diesen ganz geringen Platz zur Verfügung gestellt bekommen haben, den sie da als Friedhof benutzen konnten. Und deswegen steht da ja alles kreuz und quer und alles eng.
Also eng wahnsinnig interessant. Und der Weimarer Friedhof kann ich immer nur empfehlen. Dann als Krönung kommt man natürlich an die Fürstengruft, wo man an den Särgen von Goethe und Schiller stehen kann. Schiller ist ja leer, der Sarg.
Wollte gerade sagen. Ne?
Das lohnt sich dort auf
wie,
dem
Wie zur Hölle Weimarer sind wir Friedhof. Auf dieses Thema gekommen,
Mike? Auf Friedhofstrip? Ich weiß es gar nicht. Wir haben auf jeden Fall mit Cola angefangen.
So absurd, ey. Es müsste mal, also ich hoffe, es gibt irgendjemanden, der alle Folgen durchgehört hat und so einen thematischen Verlauf zeichnet zu jeder Folge. Also, dass man jetzt wie bei uns beispielsweise Cola, Sammlerboxen, Friedhofstourismus hat oder so ein Blödsinn. Das ist, aber generell zum Thema Sammeln, sammelst du etwas? Also effektiv, dass du sagen würdest, du bist Sammler von XY?
Ja, ich sammle Ballthrower-Schallplatten. Oder habe ich gesammelt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil da bin ich jetzt ausgestiegen, habe eigentlich alle mehr oder weniger verschenkt, bis auf die Erst- und Testpressung, die ich habe, weil ich das einfach diesen Vinyl-Schwachsinn da nicht mehr mitmachen will. Ne? Mhm. Irgendwann hast du dann 40 Farben von einer Platte oder so. Das ist dann nur noch sinnloser Rip-Off, der auch nicht im Sinne der Band ist. Und wenn die Band selber sagt, ey, schmiert euch das an den Arsch, das ist nur erlaubt, weil wir die Rechte nicht mehr haben, weil wir so jung und dumm waren und irgendeinen Vertrag unterschrieben haben, dann mache ich das nicht mehr mit. Ne? Mhm. Aber so Vinyl sammeln. Ich habe als Kind Zigarettenschachteln gesammelt. Also es war wirklich so nach jedem Dorffest oder irgendwie so hat man da so gesucht, ob da nicht irgendwo eine West-Zigarettenschachtel rumrennt oder so, weil der gemeine Dorfprollen der DDR, da musste dann natürlich mit einer West-Zigarettenschachtel rumprollen. Was sammle ich noch? Ja, Platten mit Dan Seagrave-Covern sammle ich. Also immer, wenn da was Neues rauskommt. Also
alles, dann hast du aber auch Rivers of Nihil da, oder?
Ja, na klar. Wir haben jetzt zwei Cover mittlerweile schon von ihm. Ne? Ja, gibt einen Haufen Bands, die da, Xibalba, diese eine Band, die haben, glaube ich, jetzt schon 5 oder 6 Releases, wo er Cover gemalt hat. Memoriam ziehen es ja auch durch. Aber auch andere Sachen. Ne? Also es gibt auch wirklich Demo-Bands oder so, wo er mal ein Cover gemalt hat. Da gibt es da teilweise nur Kassetten oder noch ein T-Shirt mit dem Motiv. Oder er hat auch schon exklusiv für irgendwelche Musikmagazine in USA mal was gemalt und so. Das besorge ich mir dann auch alles, dass ich das
vollständig habe. Ach wirklich, ja? Also so wirklich vollständig, auf vollständig
getrimmt. Ja, mega cool. Also das ist das, was ich aktuell so sammle. Dann studiere ich natürlich auch noch sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte. Ne? Also da ist ja auch Theorie und Praxis des Sammelns hast du da natürlich auch als Modul dabei. Und da durchdringst du das auch noch ganz theoretisch, was so eine Sammlung ausmacht. Ist total interessant. Also wenn ich jetzt in die Hosentasche von meinem 4-jährigen Sohn reingreife, hat der da eine Sammlung, die nach bestimmten Maßstäben kuratiert ist. Der hat nur das Schneckenhaus ausgesucht und dieser kleine Stock passt dazu und dieser Stein musste auch unbedingt dabei sein und war es wert, gerettet zu werden.
Süß.
Und so, ja, also diese Sammlungstheorie. Ich überlege auch, ob ich eine sammlungstheoretische Abhandlung als Masterarbeit schreibe über Metal-Kutten, wie da die Aufnäher zusammengestellt werden.
Super,
weil das ist ja
super.
Per se eigentlich auch eine Sammlung.
Ja, das ist ein super Thema. Da gibt es vermutlich auch nicht viele Experten, die da reinreden.
Na, und ich frage mich auch, wie kommen immer, also wie kommt so ein Aufnäher bei einem 2 Meter großen Biker-Metaller hinten auf dem Rücken drauf? Sitzt er dann zu Hause auf der Couch und näht sich da ein bei einer Tasse Tee oder geht er, du Omi, kannst du mir mal der Cannibal Corpse Portrait Birth Aufkleber, Omi, machst du mir den mal da hinten drauf? Ja, so, also das finde ich irgendwie interessant, aber es ist natürlich dann schon ganz schön Forschungsarbeit, ne? Aber es wäre ein interessantes sammlungstheoretisches Thema, wie sowas kuratiert wird, quasi von dem Besitzer, wie es zusammengestellt wird, unter welchen Aspekten. Das wäre schon eine ganz coole Sache. Insofern sammle ich natürlich auch Aufnäher auf der Weste. Was da bei einer Metal-Weste natürlich besonders interessant ist, dass es keine Sammlung ist wie bei, was weiß ich, wie bei Schmetterlingen oder Briefmarken oder so, die du beliebig erweitern kannst, ne? Du musst dann ja wirklich quasi Objekte dann rausnehmen aus deinem Sammlungsdepot. Und das dann wie in einer Galerie.
Genau,
eigentlich, ne? Du hast im Depot halt das Zehnfache liegen.
Ja, da kommt
es dann zeigst auch du da gerade
auf das Display dann an, ne? Was man
insofern verstehe ich nicht, warum es keine Metal-Westen gibt, die eher so diese Klettverschlusstechnik haben, wie beim Militär, weißt du?
Oder
bist du für KFOR im Einsatz, hast du halt den Anstecker oder den Aufnäher dran gepappt. Bist du für Enduring Freedom unterwegs oder so, hast du halt die nächsten Kampagnen-Ding dran gemacht. Na, eigentlich müsste es doch so Metal-Westen geben, wo du die einfach, aber das ist halt nicht besonders true.
Ich glaube, das Metal-Westen-Thema ist auch durch. Also ich habe das Gefühl, das ist auch was die neue Generation nicht mehr so übernehmen wird.
Findest du? Also ich sehe auf gerade so Summer Breeze oder so, da sehe ich viele junge Leute mit Westen.
Ja, aber das ist was, also das ist irgendwie noch so dieses Jahr, es gehört irgendwie dazu, aber ich glaube, die meisten davon nehmen das gar nicht so, also das ist nicht aus ihrem eigenen Verlangen heraus. Dafür sind die Westen dann auch zu beliebig und zu, vielleicht kommt dieser Sammlungstrieb dahingehend auch erst mit fortschreitendem Alter. Aber das ist dann so dieses, aha, ich habe jetzt hier ein EMP, folgende 10 Patches, die ich bestellen kann, die kommen jetzt alle da drauf, fertig. So. Da ist jetzt
ja, halt das
Spezifisches,
ja,
weißt du, da ist jetzt nicht so, okay, also ich, also jetzt mal Sabaton, so, okay, Sabaton-Patches, es gibt ja viele, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich Mainstream, nur weil man Sabaton-Fan ist, aber es gibt ja sicherlich auch alte oder spezifischere Patches von Sabaton, die man irgendwie auftreiben kann oder sammeln kann. So. Aber man sieht halt
das
immer nur.
Das ist aber das Ding, also die Scheiße, die ich vor 25 Jahren bei EMP im Sonderangebot bestellt habe, kiloweise als stückweise, schlagen sich heute die Leute einen Schädel ein um eBay darum. Ne? Da war ich auch nur ein Kid, das irgendwelche Scheiße da in Massen bestellt hat, die damals überhaupt nichts wert waren, wo du blöd angeguckt wurdest. Und genauso ist heute ein Kid, der sich da ein Nightwish, Rammstein und Sabaton aufnäher, vielleicht noch ein HSB und Trivium Aufnäher oder so dazwischen bestellt und heute dann schräg angeguckt wird beim Partisan Open Air von irgendeinem so Truheimer, der da 40 schwarz-weiße Black-Metal-Logos auf seiner Weste hat, die wahrscheinlich nur er lesen kann. Ne? Oder wo man nicht weiß, ob da jemand an der Stickmaschine einen Schlaganfall hatte oder ob es wirklich eine Band ist, die man Demo veröffentlicht hat. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, ich würde das nicht so banalisieren. Also das ist schon irgendwie auch wichtig. Also
meinst du, das bleibt, ja?
Mein also, Sodom Persecution Mania Rückenaufnäher 1990 bei EMP gedruckt. Der war damals absolute Massenware. Da hat sich kein Schwein für dich interessiert, wenn du das Ding drauf hattest. Ich war darauf stolz und jetzt kannst du das Ding verticken für, was weiß ich, ne? Da kannst du dir 25 Kästen Cola für kaufen.
9 Springer
wahrscheinlich.
Großartig, ja. Da haben wir den Bogen zum Anfang gefunden. Mike, es war mir mal wieder ein Fest und vor allem ein Slalom der Themenvielfalt heute. Schön, dass ihr alle dabei wart. Habt ein hoffentlich gerade in dem Moment, wenn ihr es hört, wunderschönen sonnigen Tag. Vielleicht hört ihr es ja auch zu Ostern. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das hier funktioniert. Passt auf euch auf. Also dann, tschüssi Mike, tschüssi ihr.
Tschüss Alex, hau rein, ciao.
Whatever, scheißegal. Es ändert nichts.